Offensivspektakel mit turbulentem Ende und einer Entscheidung am Bildschirm. Die Partie Portugal gegen Kroatien bietet alles, was ein turbulentes WM-K.O.-Spiel braucht. Portugal setzt sich durch und macht damit das iberische Derby perfekt gegen Spanien. Der Europameister lässt Österreich nicht den Hauch einer Chance. Genauso sieht's aus bei den Schweizern gegen Algerien. Außerdem unsere Analyse der aktuellen Situation beim DFB. Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp, Sie alle sind Thema jetzt hier im Podcast bei NTV Sport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge NTV Sport. Während der Fußball-Weltmeisterschaft täglich gibt es neue Folgen an jedem Spieltag, an jedem Morgen neu. Heute melden wir uns nach einem interessanten Dreierpack mit einem absoluten Highlight-Spiel zwischendrin. 1 Uhr nachts Anstoß Portugal-Kroatien, das hat alles geboten. Davor und danach war es dann ein bisschen langweiliger. Das war allerdings angesichts dieses Megaspiels dann auch schwierig zu toppen. Portugal-Kroatien wird gleich Thema sein. Natürlich wird auch die Vorschau auf den heutigen 23. WM-Tag Thema sein mit dem Abschluss der 16. Finalspiele. Und zum Abschluss gibt es dann einen längeren Themenblock zur Lage bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Damit gehen wir aber erstmal rein mit Spanien gegen Österreich. 21 Uhr wurde die Partie angepfiffen, deutscher Zeit in Los Angeles. Spanien gewinnt am Ende mit 3:0. Es war eine klare Sache und die Österreicher waren chancenlos. Dabei hatte Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen ja die Eltern noch dazu aufgefordert, ihre Kinder länger Fernseh schauen zu lassen, ausnahmsweise, denn es war ja ein besonderes Spiel für Österreich. Zum ersten Mal in einem WM-K.O.-Spiel seit 1954 vertreten. Ralf Rangnick, der deutsche Trainer in Diensten der Österreicher, hat dreimal seine Startelf verändert im Vergleich zum dramatischen 3-3 gegen Algerien. Unter anderem vorne drin Gregoritsch statt Arnautovic. Also hier die spielerisch bessere Lösung gewählt. Aber es war letztendlich Makulatur, denn nur Spanien spielte nach vorne und spielte mit Österreich zeitweise Katz und Maus. In Minute 36 fällt auch das 1:0. Mikel Oyarzabal, der belohnt Spanien für eine starke erste Halbzeit und schiebt den Ball, passt den Ball am Ende einer Ballstaffette ins Tor zum 1:0. Kurz vor der Pause dann noch ein Freistoß von Baena ans Lattenkreuz. Die Szene bleibt heiß. Schlager pariert dann der österreichische Keeper noch einen Schuss von Lamine Yamal. Also Österreich eher noch gut bedient mit dem Halbzeitstand von 1:0 für Spanien. Mitte der zweiten Halbzeit erhöht dann Spanien in Person von Pedro Porro nach einer Baena-Vorlage auf 2:0. War ein sehr schöner Angriff mal wieder. Am Ende Porro per Kopf. Oyarzabal, der erhöht dann kurz vor Schluss sogar noch auf 3:0. Was bleibt? Spanien untermauert damit den Favoritenstatus an der Seite von Frankreich, von Argentinien. Das sind schon die drei stärksten Teams bislang, das muss man so klar formulieren. Spanien äußerst souverän gewesen, 4 Spiele, 8:0 Tore, das ist die Bilanz bislang, also ohne Gegentor als einziges Team neben Mexiko. Mexiko dagegen hat als einziges Team auch alle Partien gewonnen. Die Spanier sind ja mit dem 0:0 gegen Kap Verde mit einem Schönheitsfehler hier ins Turnier gestartet. Zu Österreich, die WM endet so gerade mit, ja, wie soll man sagen, mit der Erfüllung des absoluten Minimalziels. Richtig zufriedenstellend war das aber alles nicht. Der Pflichtsieg gegen Jordanien zum Auftakt, dann chancenlos gegen Argentinien, sehr glücklich gegen Algerien und nochmal chancenlos gegen Spanien. Also das klingt jetzt auch nicht nach einer sehr erbaulichen WM-Bilanz. Wie geht's weiter für Spanien gegen Portugal? Und dazu kommen wir jetzt. Portugal gewinnt gegen Kroatien ein hochdramatisches, ein sensationelles Spiel, ein Offensivspektakel mit 2:1. In Toronto wurde um 1 Uhr nachts deutscher Zeit angepfiffen, also wer aufgeblieben ist, der hat es definitiv nicht bereut. Es war ein Duell zweier Gruppenzweiter, die sich eher so ein bisschen geschleppt haben in Richtung 16. Finale, aber davon hat man jetzt nichts erlebt. Portugal mit zwei Wechseln erstmal nach dem 0:0 gegen Kolumbien, Ronaldo auch wieder in der Startelf. Kroatien mit nur einem Spieler aus der Bundesliga, 4 weitere auf der Bank, unter anderem HSV-Innenverteidiger Vucevic. Sehr interessant, dass der es bei Kroatien jetzt nicht in die Startelf mehr packt. Modric und Perisic, die stellten einen WM-Rekord auf, das 21. WM-Spiel zusammen. Es gibt kein Duo, das häufiger gemeinsam auf der WM-Bühne auf dem Platz stand. Zum Spielverlauf. Die erste Halbzeit ist schnell erzählt. Portugal dominiert bis zur ersten Trinkpause deutlich, aber danach hat Kroatien ein bisschen mehr Kontrolle drin und hat zumindest eine gute Verteidigungsarbeit an den Tag gelegt. Da gab es dann keine weiteren Chancen mehr. Die zweite Halbzeit sieht dann ganz anders aus. Kroatien spielt nämlich zunächst deutlich besser. Er spielt sich auch eben Chancen und geht durch Ivan Perisic auf einmal in Führung. 53. Fünf Minuten später Rafael Leao ans Lattenkreuz. Wir hatten in der Phase Abseitstore auf beiden Seiten. Wir hatten den Beginn eines fantastischen Spektakels und wir hatten dann Portugal, das nach rund einer Stunde vierfach wechselt auf einen Streich und damit ja alles über einen Haufen wirft, was bislang so lief. Und ja, das sollte sich auszahlen, denn in der 67. Minute kommt Portugal zum Ausgleich, wenngleich jetzt der Vierfachwechsel eher wenig damit zu tun hatte, würde ich mal vorsichtig formulieren. Stattdessen ein Elfmeterpfiff, der für Portugal schon ein bisschen glücklich war. Ich würde sagen, kann man geben. Vlasic klammert gegen Renato Veiga im Strafraum und dann gibt es nach VAR-Konsultation eben den Pfiff. Ronaldo trifft, aber ja, das Ding ist halt, solche Szenen werden, ich sag mal, von 10 Situationen fünfmal gegeben und fünfmal nicht, ne? Also deswegen, das ist dann auch immer ein bisschen glücklich, dass es der Schiedsrichter dann so entscheidet, dass er erstmal rausbeordert wird, dass es erstmal im VAR-Raum so gesehen wird. Und dann ist es ja dann auch meistens, wenn sich die Schiedsrichter die Szene anschauen, so, dass dann ja im Zweifel fast eher für den Stürmer gepfiffen wird. Sei es drum, Cristiano Ronaldo, der Torschütze, der geht nach 80 Minuten raus, ist sichtlich angefressen, dass er die entscheidende Phase nicht mehr auf dem Platz steht. Und trotzdem geht Portugal in Führung. Der Lucky Punch durch Gonçalo Ramos in der 94. Minute, er köpft eine Flanke ein, 2:1 und Portugal ist damit trotzdem noch nicht durch, denn Kroatien drückt nochmal nach vorne und kommt tatsächlich zum Ausgleich durch Josko Gvardiol. 2:2 in der 13. Minute der Nachspielzeit. Doch Pasalic, der Vorlagengeber, stand im Abseits. Die Frage war, von wem kam denn der Ball? Matanovic, der kroatische Stürmer, eingewechselt, der Mann vom SC Freiburg, hat den Ball berührt, tatsächlich laut des Chips, der im Ball sich befindet. Ein ganz kleiner Ausschlag wurde dort aufgezeichnet. Der soll dann eben zeigen, Matanovic war am Ball. Ja, danach kommt, nachdem er offenbar den Ball berührt hat, kommt ja auch der Ball ganz klar, dafür braucht es keinen Chip im Ball, noch an den Kopf von Renato Veiga, dem portugiesischen Abwehrspieler, aber da wird dann entschieden, es ist kein bewusstes Spielen, dadurch wird das Abseits von Pasalic nicht aufgehoben. Das wiederum ist unstrittig aus meiner Sicht, weil Renato Veiga ja alles macht, aber nicht kontrolliert den Ball zu Pasalic spielen. Also dementsprechend eine ganz, ganz wilde Szene und am Ende Kroatien wirklich auf bitterste Art und Weise ausgeschieden. Portugal mit Glück weiter. Ob das jetzt gegen Spanien reicht, ist natürlich sehr fraglich. Montag, 21 Uhr deutscher Zeit, wird gespielt in Dallas, Texas. Zum Abschluss der WM-Nacht bzw. zu Beginn des Morgens setzt sich die Schweiz um 5 Uhr deutscher Zeit in Vancouver gegen Algerien durch. Das Spiel ist deutlich schneller erzählt und deutlich kompakter besprochen, denn es war eine Partie, die die Schweiz äußerst souverän gewinnt. In der 10. Minute ist es ein Antritt des Freiburgers Mansambi, der passt auf Embolo 1:0 und direkt nach Wiederbeginn in der zweiten Halbzeit trifft dann Ndoi zum 2:0. Hier sieht Algeriens Abwehr sehr schlecht aus. Diesmal ja auf Schweizer Seite die besten Leute in Doi und Zakaria. Und das sind die beiden, die Trainer Jakin im Vergleich zum Kanada-Spiel neu in die Startelf beordert hat. Also das war mal eine perfekte Maßnahme. Sein Gegenüber, Algerien-Coach Petkovic, der war ja übrigens 7 Jahre lang Schweizer Trainer, also für ihn ein ganz besonderes Spiel, setzt dem Tor wieder auf Zidane, Sohn Luka Zidane. Da war es ein Torwart-Rücktausch im Vergleich zum Spiel gegen Österreich. Ja, für Algerien geht damit ein recht maues Turnier zu Ende, kann man genauso gut bewerten wie Österreich. Sie waren gegen Argentinien chancenlos und jetzt eben auch im Sechzehntelfinale haben sich mit Österreich unentschieden getrennt und haben zwischendurch mal Jordanien geschlagen. Also ja, ein super Turnier ist das jetzt auch nicht. Okay. Bei der Schweiz sieht es deutlich besser aus. Die sind souverän weiter, fahren den dritten Sieg in Folge ein. Wer hätte das gedacht nach dem blamablen 1:1 zum Start gegen Katar? Jetzt geht es in der nächsten Runde darum, das erste Viertelfinale seit der Heim-WM 54 zu erreichen. Die Schweiz trifft am Dienstag erneut in Vancouver 22 Uhr deutscher Zeit auf Kolumbien oder Ghana. Und damit schauen wir jetzt auf den 23. WM-Tag, der heute um 20 Uhr unserer Zeit beginnt in Dallas. Australien gegen Ägypten, das ist ein Spiel der großen Chance für beide Nationen. Ägypten hat ja in der Vorrunde gegen Neuseeland zum ersten Mal überhaupt ein WM-Spiel gewonnen und bekommt jetzt gegen Australien die Möglichkeit, hier sogar ins Achtelfinale einzuziehen. Aber Australien wird die Chance sehen. Australien hat noch nie ein K.O.-Spiel gewonnen bei der WM, stand zweimal im Achtelfinale gegen Italien 2006 in Deutschland auf bitterste Art und Weise in der letzten Minute ausgeschieden durch einen strittigen, ich meine, er wäre strittig gewesen, Elfmeterpfiff in Kaiserslautern und 2022 gegen den späteren Weltmeister Argentinien raus. Also ich sag mal so, wenn Australien im Achtelfinale scheitert, dann hat der Gegner gute Chancen, das Turnier zu gewinnen. Es wäre Argentinien als Gegner. Nach dem Gesetz der Serie geht Australien eben im Achtelfinale, wenn sie es erreichen. Das haben sie zweimal geschafft, immer gegen den Weltmeister raus. 0 Uhr, dann der Start in Miami, Argentinien gegen Kap Verde. Das ist die sehr, sehr interessante Partie unter komplett wilden Vorzeichen. Kap Verde, der größte Außenseiter im Feld der letzten 32 und Argentinien Titelverteidiger mit dem überragenden Lionel Messi, der bereits 6 Tore erzielt hat und der ein Heimspiel hat in Miami, wo er ja seit ein paar Jahren spielt. Zum Abschluss dann in der Nacht 3.30 Uhr Kansas City, Kolumbien gegen Ghana. Dort wird der 16. Achtelfinalist und eben der Gegner der Schweiz ermittelt. Kolumbien hat eine super Vorrunde gespielt, die Gruppenphase vor Portugal als erster abgeschlossen. Und Ghana war immerhin viel besser als erwartet, in der England-Kroatien-Gruppe 4 Punkte geholt. Ja, wer weiß, also vielleicht kann Ghana hier Kolumbien überraschen. Kolumbien sollte aber favorisiert sein und dann bekommen wir ein sehr interessantes Achtelfinale gegen die Schweiz. Vielleicht aber auch Ghana gegen die Schweiz. Das würden die Eidgenossen sicherlich auch nehmen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber zur Besprechung der Lage rund um das DFB-Team. In diesem Moment, tatsächlich in diesem Moment um 7.25 Uhr vermelden wir bei ntv.de, dass Julian Nagelsmann sich zum Rücktritt entschieden hat und diesen dann eben erklären wird. Das der Disclaimer, wir haben das Gespräch, Tobi Nordmann aus der ntv.de Sportredaktion und ich haben das Gespräch gestern Abend gegen 20.45 Uhr aufgenommen und ich würde sagen, Ton ab. Jetzt zugeschaltet ist Tobi Nordmann aus der ntv.de Sportredaktion. Du bist zum zweiten Mal hier am Start. Dementsprechend brauchen wir keine weitere Vorstellung. Freue mich sehr auf das Gespräch mit dir jetzt über die Lage der deutschen Fußballnationalmannschaft. Hi.
Ja, hallo Kevin. Danke für die Einladung und danke, dass ich nochmal hier sein darf.
Tobi, ein bisschen Abstand zu Montagabend. Deutschland geht raus gegen Paraguay. Kannst du mittlerweile fassen? Kannst du es begreifen, was da passiert ist? Und auch an den Tagen danach, also die Dynamik ist ja doch jetzt ordentlich drin beim DFB-Team.
Ja, absolut. Also ich habe das sehr schnell begriffen und verarbeiten können. Ich hatte ja vorher schon das Gefühl, dass es gegen Paraguay irgendwie schief gehen könnte, nach den ganzen Erkenntnissen und Erlebnissen der Vorrunde, gerade das Spiel gegen die Elfenbeinküste und dann natürlich vor allen Dingen das Spiel gegen Ecuador. Da hatte man ja dann wirklich dieses Thema gesehen mit der Robustheit und das hat uns ja dann gegen Paraguay auch auf die eine oder andere Weise eingeholt. Und ja, deswegen konnte ich da relativ schnell auch einen Haken dran machen, dass das natürlich ein Debakel ist, ein Fiasko und irgendwie ja doch auf anderen Ebenen auch ein bisschen unbegreiflich, wenn man sich die Kaderqualität anguckt. Das bleibt natürlich hängen und ja, was danach passiert ist, ist glaube ich der normale Reflex in solchen Situationen. Trainer wird immer in Frage gestellt und sieht ja jetzt dann auch so aus, als wäre das Ende der Geschichte geschrieben.
Warst du schlussendlich überrascht, dass Nagelsmann jetzt nicht von selbst den Rücktritt dann bereits angekündigt hat oder zumindest noch nicht das vollzogen hat? Aus meiner Sicht muss man ja schon sagen, also auf DFB-Verhältnisse oder auf DFB-Level ist ja das irgendwie auch so eine kleine Unart, ne? Also egal wie schlecht die Turniere laufen, aber weder Jogi Löw sagt auf Wiedersehen nach 2018 noch Hansi Flick nach 2022 Katar. Also wie blickst du da jetzt bei Julian Nagelsmann drauf?
Ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, erstmal total nachvollziehbar, dass Nagelsmann am Montag oder in der Nacht zu Dienstag nach dem Spiel auf eine Reporterfrage nicht direkt sagt, ach ja, haben Sie recht, ich trete zurück, sondern erstmal sagt, ich würde gerne weitermachen. Das ist, glaube ich, irgendwie nachvollziehbar und menschlich und würde wahrscheinlich auch jeder andere von uns in der Situation machen, dass er jetzt eine Deadline gestellt bekommt. Da gehe ich jetzt schon dann davon aus, dass er das nicht bis Montag ausreizt, zumal ja offensichtlich die Kondition mit einer Millionenabfindung auch ganz attraktiv sind, wäre, glaube ich, auch was, wo er reichlich Sympathiepunkte verspielen würde, wenn er da jetzt quasi noch so ein Nachtspiel betreibt und sagt, okay, ich mache das jetzt bis auf die letzte Sekunde der Deadline, um da, glaube ich, einfach den ohnehin schon entstandenen Schaden zu begrenzen, würde ich davon ausgehen, dass da jetzt nach einer Nacht Nachdenken dann auch die Entscheidung vielleicht morgen schon verkündet wird, ohne es näher zu wissen. Und genau, zu deiner Sache mit den DFB-Trainern. Ich glaube, also du hast schon recht mit dem, was du sagst, aber ich glaube, die Fälle sind ein bisschen unterschiedlich. Bei Jogi Löw hatte man, glaube ich, auch einfach, das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Ehrfurcht vor dem Weltmeistertrainer, dass man ihn da halt einfach auch weitermachen lassen. Und wahrscheinlich hat Löw auch in sich irgendwie tatsächlich gedacht, dass er das irgendwie noch hin- oder umbiegen kann. Hat dann nicht funktioniert. Trennung kam wahrscheinlich dann in der Nachschau zu spät, wobei das auch immer unfair zu bewerten ist, wenn man jetzt überlegt, 2021, wenn Thomas Müller, ich glaube, gegen England war es.
Beim Stand von 0-0, ne? In Wembley Achtelfinale, oder?
Genau, dann gehst du eine Runde weiter, dann weißt du auch nicht, wie das ausgeht. Dann ist Löw, wird er vielleicht irgendwie Europameister oder kommt nochmal ins Halbfinale. Dann fällt die Bilanz auch wieder anders aus. Hansi Flick, glaube ich, einfach ein Typ, den die Leute sehr mochten, einfach weil er so eine ja, grundsympathische Figur ist. Und ja, bei Nagelsmann ist es jetzt einfach so, der hat einfach sehr viel Kredit verspielt mit seiner Art zu kommunizieren. Und deswegen ist es, glaube ich, überfällig und vom DFB auch gewollt, da jetzt eine sehr, sehr schnelle Entscheidung zu bekommen, weil die Stimmung, glaube ich, auch bei den anderen, ohne das jetzt nochmal genau nachvollziehen zu können, nicht ganz so negativ war, wie sie jetzt rund um Nagelsmann ist. Also er schon verzweifelt und ernüchtert, aber ich glaube nicht so negativ gegen die Person des Bundestrainers gerichtet.
Wir nehmen auf am Donnerstagabend 20.45 Uhr jetzt. Also muss man vielleicht jetzt einmal einsortieren für den Fall, dass doch noch irgendwas in der Nacht passiert. Aber die Lage ist wirklich sehr dynamisch. In den Tagen jetzt zwischen dem Paraguay-Spiel und jetzt dem Wochenende und aktuell ist die Berichterstattung so, dass nach RTL-NTV-Information, nach Information von Sky, dass das Ganze jetzt eine Deadline hat bis Montag. Also bis Montag gibt man Julian Nagelsmann die Zeit, selbst zurückzutreten. Jetzt bis dahin werden sicherlich noch die ein oder anderen weiteren offenen Rechnungen beglichen. Das passiert ja auch jetzt schon. Also das finde ich schon krass, ne? Also so ein bisschen die Nacht der langen Messer ausgebrochen. Immer spektakulär für uns alle natürlich, das zu erleben und dann auch zu hören, zu lesen, wer auch immer sich dazu Wort meldet. Was bleibt dir denn am ehesten hängen von diesen ganzen Enthüllungsgeschichten und was jetzt nicht alles da problematisch lief während der WM-Vorbereitung, während des Turniers? Wie blickst du auf diese Themen?
Ja, das ist schon recht. Das ist schon wirklich ein ganz großer Wahnsinn, der da passiert, der auch häufig natürlich nach so Trainerentlassungen passiert, weil du natürlich in jedem Kader unzufriedene Spieler hast. Aber dass jetzt auch von allen Expertenseiten da wirklich auch doch relativ hemmungslos draufgedroschen wird, das ist schon, glaube ich, eine neue Qualität, die wir so noch nicht hatten. Und auch viele Wortmeldungen sind auch sehr plump. Andere, wie zum Beispiel Philipp Lahm, der sich etwas differenzierter auch mit der Identität des deutschen Spiels beschäftigt hat, die kann man dann, glaube ich, schon so ein bisschen ernster nehmen. Ja, was mir hängen bleibt. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Kommunikationsthema einfach ein riesengroßes ist. Das hat ihn ja beim FC Bayern auch schon eingeholt bzw. überholt. Damals, als er dann den Bundestrainerposten angetreten hat, hat er gesagt, er hat aus seinen Fehlern beim FC Bayern gelernt. Würde man jetzt wahrscheinlich so auch nicht mehr unterschreiben, nachdem er ja in den ersten Jahren als Bundestrainer tatsächlich auch sehr offen aufgetreten ist und tatsächlich auch so ein bisschen gereift wirkte. Das hat ihn jetzt auch wieder eingeholt. Und da sind wir dann auch wieder bei diesem Thema, was, glaube ich, auch viele aufgemacht haben, unter anderem Mats Hummels, diese schmallippige, patzige, bisweilen etwas bockig wirkende, was Aufstellungsfragen angeht, so über den Dingen schwebend. Ich glaube, das ist einfach ein Riesenthema bei ihm, dass er da einfach so von sich selber so dermaßen überzeugt ist, was sicherlich eine sehr gute Eigenschaft als Trainer ist, dass man da nicht den Umfall ergibt, nur weil irgendwo im Doppelpass oder in einem anderen Fußballtalk die Taktik in Frage gestellt wird, sondern dass man auch zu seinem Weg steht. Aber die Art und Weise, wie er das dann nach außen trägt und auch diese Gereiztheit, wie er auf Debatten reagiert, das ist schon das, was bei mir hängen bleibt und auch, glaube ich, das, weswegen man auch beim DFB ein Stück weit alarmiert ist, weil es natürlich nicht nur um die Binnensicht geht. Rudi Völler hat ja auch gesagt, ist ja fachlich ein fantastischer Trainer, also ich weiß nicht mehr genau, was die genaue Wortwahl war, aber er hat ihn ja für seine fachlichen Qualitäten sehr gelobt. Ich glaube, dem DFB geht es neben den fachlichen Qualitäten wirklich auch um die Außendarstellung, weil das schon auch das ist, was die Atmosphäre deutlich stärker beeinflusst als taktische Details, von denen wir von der Öffentlichkeit ohnehin nicht so viel mitbekommen.
Ich glaube, als Bundestrainer ist die Fähigkeit, nach außen zu kommunizieren, das drauf zu haben, ja noch viel wichtiger als bei einem Verein. Und während der WM hat dann jeder Fußballfan, egal ob er schwarz-gelb trägt, blau-weiß, rot-weiß, grün-schwarz-weiß oder was auch immer, hat ja dann den Fokus auf das Nationalteam. Und dann kommen noch all die anderen hinzu, die sich nur alle 2 oder 4 Jahre für deutschen Fußball interessieren. Und dann bekommen sie halt natürlich mit, dass es super viele Themen gibt, super viele Querelen und damit konnte er auch nie umgehen. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass er in dem Moment, wo er zum ersten Mal so ein bisschen dann Gegenwind hatte, wo dann auch mal Kritisches aufkam, das war ja nach der Heim-EM nicht der Fall, weil das war ja ein gutes Turnier. Man ist auf bitterste Art und Weise ausgeschieden und jetzt, je näher das WM-Turnier kam, desto problematischer wurde es ja alles und so hausgemacht alles war, will ich jetzt gar nicht nochmal neu alles aufrollen, ob das gut oder nicht gut war, jetzt einzelne Spieler nicht mitgenommen zu haben oder wie auch immer, aber diese Kommunikation empfand ich auch von Tag zu Tag immer schlimmer und da sind wir, glaube ich, auch bei so einem generellen Thema, dass dieses von sich überzeugt sein, glaube ich, ihm total geholfen hat, in der Karriere so schnell so große Schritte zu gehen, so schnell nach oben zu kommen als Trainer, aber es schadet ihm, glaube ich, jetzt eher in so einer Rolle. Also ich glaube, das hat er einfach immer noch nicht drauf. Machen wir uns nichts vor. Er ist doch jetzt eigentlich sowohl bei Bayern als auch bei der deutschen Fußballnationalmannschaft in ähnlicher Art und Weise geschaltet.
Was du angesprochen hast mit dem Bundestrainer und dem Vereinstrainer, das stimmt absolut. Und als Vereinstrainer hast du natürlich auch die Möglichkeit, durch die tägliche Arbeit mit der Mannschaft, durch die wöchentliche Arbeit mit der Presse, Pressekonferenzen, Vorbereitungskonferenzen, Nachspieltagskonferenzen, Dinge auch wieder schnell ins rechte Licht zu rücken. Da kann man auch kurz- und mittelfristiger reagieren. Als Bundestrainer hast du ja nur diese, weiß nicht, 3-4 Zeitfenster im Jahr, wo du dich irgendwie zeigen, präsentieren kannst. Dann gibt es ja immer noch vor Weihnachten so ein Jahresabschlussgespräch. Aber da musst du, glaube ich, mit viel, viel mehr Weitblick und so agieren und kannst dir so ein Fauxpas wie dieses Kicker-Interview, wo er ja tatsächlich einfach Spieler in den Senkel gestellt hat, ohne jede Not, die kannst du dir einfach nicht leisten. Das schleppt sich dann einfach so durch und das ist ein Brand, den du nicht gelöscht bekommst in kürzester Zeit. Und wenn dann noch so Diskussionen, wie du sagst, wir müssen jetzt nicht alles aufrollen, aber dieses neue Thema dann on top kommt, das ist dann halt eher ein Thema, was die Glut anfacht und was nicht dazu führt, dass man halt diesen Brand dann irgendwann mal als gelöscht bezeichnen kann. Und ja, absolut, er ist auf beiden Ebenen, man kann das schon sagen, gescheitert und auch das wird jetzt interessant sein, wie es für ihn weitergeht. Wie gesagt, ich glaube, über die fachliche Expertise wird keine große Debatte geführt. Da sind, glaube ich, Zweifel eher unangebracht. Aber es ist ja immer nur die eine Seite der Medaille. Ja? Trainer brauchen ja nun auch das Menschliche, dieses Menschenfängergehen, was ja manchen zugeschrieben wird. Und das wird ihn sicherlich auch noch eine Weile begleiten. Und ich weiß nicht, ob er bei dem Trainerkarussell, was sich ja auch gerade wieder oder zumindest gedreht hat, einige haben ja auch die Entscheidung jetzt getroffen, ob er da noch in der ersten Liga gehandelt wird.
Borussia Dortmund aus meiner Sicht der einzige Verein, wo ich das irgendwann erwarte, früher oder später. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass Nagelsmann auch die Fühler in Richtung Ausland ausstreckt, um erstmal so ein bisschen aus dem medialen Kreuzfeuer hierzulande rauszukommen. Also erstmal wird er wahrscheinlich gar nichts machen. Wo soll er jetzt auch kurzfristig unterkommen? Aber also in Deutschland würde ich irgendwie Dortmund so sehen. Ist für mich die logische Folge dann in so einer Trainerkarriere. Er hat ja auch noch einige Jahre, wenn man sich anschaut, wie alt Dick Advocaat war im Vergleich zu ihm. Ich glaube, ziemlich genau doppelt so alt. Ne? Also als Trainer kann man ja jetzt noch einige Jahre machen. Und klar ist er ein guter Trainer, ist aber ein schlechter Kommunikator offensichtlich. Und scheint sich da ja auch mit einem Umfeld irgendwann auseinandergesetzt zu haben oder vorgefunden zu haben, das ja auch nur noch Ja-Sager um ihn herum hatte. Ne? Also ich finde auch die Berichterstattung da jetzt, das wirkt jetzt auch nicht allzu weit entfernt hergeholt, ne? Dass zum Beispiel so ein Sandro Wagner da vergleichsweise bitterlich fehlt. Dagegen wirken ja Hübner und der Alfred Schröder wie meinungslose Ja-Sager ohne irgendwie einen sichtbaren Mehrwert.
Ja, sicherlich. Also so ein Typ wie Sandro Wagner hat der Nationalmannschaft einfach als Typ gut getan. Also war, glaube ich, auch nah dran an der Mannschaft, weil er ja auch viele Spieler noch kannte, die ihm da umgeben haben. Und genau, er ist halt einfach ein Typ, der auch ein bisschen polarisiert, den man auch kannte. Ich glaube, wenn man mal eine Straßenumfrage gemacht hätte und das Bild von Sandro Wagner hochgehalten hätte, da hätten sehr viele Leute zumindest einen Bezug herstellen können oder auch den Namen gekannt. Bei Benjamin Hübner würde ich davon ausgehen, dass 9 von 10 nicht wissen, wer das ist. Und bei Alfred Schröder wahrscheinlich dann noch mehr. Das stimmt schon. Das ist, glaube ich, vielleicht eine zu große Wohlfühloase gewesen oder eine kleine Blase, die er um sich herum gebaut hat, in der dieses Konfrontative, was man vielleicht auch manchmal braucht, oder nicht manchmal, was man auf jeden Fall braucht, was da weitestgehend ausgeblendet wurde. Und
du musst halt mal auch irgendwas gechallenged bekommen, ne? Und das wirkte nicht so in diesem Konglomerat Nagelsmann.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass diese Diskussionen um UNDAF, ja, nein, vielleicht Startelf oder auch nicht, dass das nicht konfrontativ diskutiert wurde, sondern dass da vielleicht mal Argumente hin und her gewoben wurden, aber dass im Prinzip die Linie klar war und alle auf Nagelsmann-Linie waren, bin ich völlig bei dir. Also das glaube ich auch, dass das absolut gefehlt hat. Und ja, da haben wir jetzt ja dann, ich weiß nicht, was jetzt deine nächste Überleitung gewesen wäre, aber um mal auf Klopp überzuleiten, da ist ja nun eine Person, die polarisiert und wird dann spannend sein, wenn er denn dann kommt, wovon ja jetzt auch gefühlt alle Menschen ausgehen, wie er sich so sein Umfeld dann bauen wird.
Ja, lass uns mal über die Nachfolge sprechen. Ich denke, das ist jetzt auch nicht pietätlos. Also Julian Nagelsmann wird nicht länger deutscher Nationaltrainer sein. Also ich sehe kein Szenario, in dem man das jetzt noch irgendwie gekittet bekommt. Also dementsprechend wird es da eine neue Person geben und es spricht alles für Jürgen Klopp.
Ja, also genau. Also wozu sollte der DFB eine Deadline setzen, wenn sie dann sagen, ach, jetzt hat der Kollege Nagelsmann das nicht angenommen, ja, dann machen wir halt weiter, das wäre ja Quatsch, da würden sie sich ja auf allen Ebenen blamieren. Also das ist auch absolut ausgeschlossen und ich sehe auch gar keine Exit-Strategie und gar keinen Ausweg für Nagelsmann. Also das Thema ist noch nicht offiziell abgehakt, aber es läuft auf jeden Fall darauf hinaus. Also ich sehe auch gar keine Möglichkeit, dass es einen weiter so geben wird mit Nagelsmann. Genau, und Klopp, ja, ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen der Lebenstraum von vielen im deutschen Fußball gewesen. Ne? Ich weiß nicht, Uli Hoeneß, glaube ich, hat den ja auch schon ein paar Mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, ausgerufen als möglichen Bundestrainer.
Und Aki Watzke spielt ja bekanntermaßen auch da eine große Rolle und ist vorsichtig gesagt sicherlich auch ein Fürsprecher.
Ja, hundertprozentig. Und weiß nicht, die ganzen Namen, die jetzt in der Diskussion auch gehandelt wurden, da ist er, glaube ich, mit dem, was er erreicht hat, also die Erfahrung bei den großen Vereinen, bei den leidenschaftlichen Vereinen, auch so ein bisschen so dieses Gewiefte, dieses Gewitzte, das Schlagfertige, auch mal ein bisschen austeilen in Richtung die, ja, also er hat ja auch schon Sprüche gebracht, wo man auch wirklich drüber streiten kann, die sehr polarisiert haben, also trifft ja auch nicht immer den richtigen Ton, aber es ist vielleicht auch ein Bundestrainer, an dem man sich vielleicht, den man menschlich sympathisch finden kann, und an dem man sich aber auch reiben kann. Und ich glaube, das hat bei Nagelsmann auch ein bisschen gefehlt. Und deswegen, also für mich auch der logische Nachfolger, Christian Streich, bestimmt ein super Typ, ein super Trainer, wahrscheinlich auch ein ganz toller Mensch mit einem überragenden moralischen Kompass. Aber ob er wirklich der Typ Bundestrainer ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Und dahinter wird es ja dann auch schon dünn. Ralf Rangnick, der ein Kandidat wäre, ist bei Österreich verfangen und will da ja auch weitermachen. Und eine Lösung wie Pep Guardiola, boah, weiß ich nicht, ob der DFB für sowas bereit ist und ob er überhaupt auch eine richtig gute Idee wäre.
Ja, ich hatte jetzt letztens nochmal den Namen Glasner gehört, also war jetzt überhaupt nicht irgendwie Thema, geht ja jetzt auch zu Nottingham Forest, aber hatte der ein oder andere aufgebracht und da dachte ich, ja, das wäre zum Beispiel auch mal was, ne, wenn man mal wirklich so einen revolutionären Move macht, mal nicht so was Offensichtliches versucht, ne, auch mal keinen deutschen Trainer, aber jemanden, der in Pokalspielen unglaublich gute Bilanz hat bei seinen verschiedenen Vereinen. Aber
also bei Glasner, fachlich bestimmt absolut eine sehr gute Wahl, aber ich glaube, die Sehnsucht im Land nach Klopp nach 10 Jahren oder wie lange der schon als Bundestrainer ganz ist, die ist zu groß und du brauchst jetzt einfach diese schillernde Figur und die ist Glasner halt einfach nicht. Das ist bestimmt ein super erfolgreicher, oder das ist ein super Trainer, das ist ein erfolgreicher Trainer. Das ist auch ein sympathischer Typ, wenn man ihn in den Interviews hört, also zumindest die Interviews, die ich von ihm gehört habe, aber der ist zu bieder im Erscheinungsbild. Du brauchst jetzt diese schillernde Figur, die sich da vorne ranstellt und die Leute mitreißt. Und das Zeug hat Klopp definitiv. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach unumgänglich, dass es auf diese Person hinausläuft.
Ich würde dir ein bisschen widersprechen, weil du ja auch eben meintest bei Julian Nagelsmann, dass er so dieses Polarisierende eigentlich nicht hatte. Finde ich schon, dass er das hatte. Also auch schon so immer so ein bisschen so dieses neunmal kluge, dieses junge Gewiefte und so, ne, gegenüber natürlich vielleicht auch dem Wunsch nach einem Nationaltrainer, der eher, ich sag mal, da mit Schlips und Kragen steht und sowas, ne, auch so im Erscheinungsbild. Da fand ich Nagelsmann schon immer auch so in der deutschen Fußballwelt als relativ polarisierend daherkommt. Das ist ja bei Klopp mittlerweile auch oder war auch immer schon so. Mittlerweile hat man aber auch noch die Komponente, er ist dann jetzt Angestellter bei oder Berater dabei bei Red Bull, ne, auch jetzt nicht gerade everybody's darling in der Fußballwelt, dann ist er wirklich das Testimonial für jede Werbung. Also Jürgen Klopp ist wahrscheinlich derjenige, also wahrscheinlich kennen mehr Leute Jürgen Klopp als irgendwie den Bundespräsidenten.
Ich glaube, die Pole von denen die beiden kommen, die sind halt sehr gegenläufig. Ich glaube halt, dass es bei Klopp diese Lager gibt, die ihn wirklich hemmungslos verehren, ja, also gerade auch in seiner Dortmunder Zeit, auch wenn der Abgang dann natürlich nicht mehr ganz so erfolgreich war, aber er war ja der Übertrainer. Und das gleiche halt auch in Liverpool. Ich glaube, es gibt halt dieses Lager, die Jürgen Klopp irgendwie bis in alle Ewigkeit verehren und die ihn halt sehr streitbar finden. Und ich glaube, das geht Nagelsmann ab. Also, dass ihn viele streitbar finden, ja. Aber dass er dieses Lager hat von Leuten, die ihn wirklich über alles verehren, das fehlt. Und deswegen meinte ich das mit diesem Polarisieren. Ich glaube, man blickt auf Nagelsmann immer schon ein bisschen skeptisch, aus genau den genannten Gründen, die du gerade aufgezählt hast. Und ich glaube, das ist bei Klopp halt anders. Ich glaube, da gibt es wirklich Leute, ja, die dieses echte Liebe, bedingungslose Liebe, dieses Großclub, Traditionsclub, was er alles da geschafft hat, diese emotionalen Gesten, die einfach, ja, das sind wirklich Jünger. Das sind keine Fans, das sind Jünger. Und das hat Nagelsmann in meiner Welt nicht.
Ja, das liegt natürlich daran, dass es auch eine ganz andere Story ist in der Karriere. Ne? Nagelsmann, Hoffenheim, Leipzig.
Absolut.
Da hast du natürlich das Gegenteil von Dortmund und Liverpool. Ne? Also keinerlei Strahlkraft und Jürgen Klopp, er hat wirklich Jünger auf seiner Seite. Ich glaube, es ist auch schon so ein bisschen weniger geworden, ist so in meiner Sicht irgendwie, ne, seitdem Klopp da auch bei Red Bull so abhängt und dann auch, ja, dann doch das ein oder andere Statement ein bisschen komisch daherkam. Jetzt ja auch in seiner Rolle als Magenta-Experte, als er da meinte, ja, Nagelsmann noch Bundestrainer, ne, hat sich ja dann auch entschuldigt einen Tag später. Alles ein bisschen kurios, aber in letzter Instanz, findest du denn, wenn es jetzt Klopp werden sollte, es dann eher richtig, habe ich dich jetzt richtig wahrgenommen, weil du sagst, es braucht jetzt einen, der, ich sag mal, Lautstärke, Brachialität mitbringt und keinen, der sich, sage ich mal, im stillen Kämmerlein dahinsetzt und fachlich nur einen guten Job macht.
Ja, das glaube ich schon, weil ich glaube einfach, wenn du dir diese Trainertypen anguckst, jetzt auch bei der WM, die Leute mitreißen, ich kann ihn wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, aber Ecuador, Sebastian Besancé, der die Leute bewegt hat.
Sese.
Genau. Oder auch Teile der afrikanischen Mannschaften, der von der Elfenbeinküste.
Faye, genau.
Das sind einfach Trainer, die so mitgehen, die so mitreißen. Und ich glaube, die Sehnsucht danach ist wirklich groß. Jogi Löw war halt der Weltmeistertrainer, aber er war halt irgendwie auch immer mehr Jogi als Joachim. Hansi Flick ist Hansi Flick. Julian Nagelsmann ist Julian Nagelsmann. Ich glaube, du brauchst jetzt wirklich diese Figur, die Strahlkraft, die alles auf sich vereint, weil diese Sehnsucht nach so einer Person einfach so groß ist, der dieses Leidenschaftsthema, der dieses Emotionsthema wieder weg, weil auch mein Eindruck ist, die Menschen, klar, die sind irgendwie enttäuscht, die sind auch ein Stück weit sauer, aber sie sind irgendwie auch nicht mehr so überrascht und es reißt sie auch nicht mehr emotional so wahnsinnig tief mit. Und deswegen, glaube ich, brauchst du wirklich jemanden, der diese Leidenschaft, diese Verbindung zwischen Nationalmannschaft und den Fans wiederherstellt. Und da brauchst du halt einen Typen wie Klopp. Und ich sehe auf dem Markt keinen vergleichbaren Typen wie Klopp. Deswegen würde ich sagen, ja, es ist die richtige Wahl. Wenn wir in 2 Jahren einen erneuten Podcast aufnehmen und nach der EM gucken, wie es gelaufen ist und wir sind wieder im Achtelfinale ausgeschieden, kannst du mir das gerne um die Ohren pfeffern. Aber ich glaube, Stand jetzt braucht es genau diese Person, ja.
Was würdest du denn sagen, Tobi, was hat er ansonsten noch, was andere Trainer keineswegs mitbringen?
Ja, Klopp beherrscht natürlich auch das Spiel mit den Medien. Ne? Er ist lange dabei und hat auch so ein bisschen so diesen Uli Hoeneß-Faktor in sich oder dieses Uli Hoeneß-Gen, dass er natürlich auch jederzeit in der Lage ist, nach schlechten Leistungen, nach Debatten über das Team, über einzelne Spieler mit einem Spruch Aufmerksamkeit zu generieren und sofort die Debatte rumzulenken. Das ist, glaube ich, auch was eine Qualität ist, die man an Uli Hoeneß ja mag oder auch verteufelt, je nachdem, welchem Lager man dazugeordnet ist. Und das beherrscht Klopp ja nun auch. Also, weiß nicht, du hast es bei der WM selbst erlebt, der Trainerspruch mit Nagelsmann ist noch Bundestrainer, hat sofort die Debatten bestimmt. Und ob das jetzt aus der Intuition oder aus Kalkül heraus passiert, Klopp kann es einfach. Und ich glaube, das ist was, was der Nationalmannschaft auch helfen kann, gerade wenn die Nationalmannschaft sich jetzt deutlich verjüngt, wenn du Spieler hast, die vielleicht einfach noch nicht diese Reife haben. Uns fehlen ja einfach mittlerweile diese Typen wie Thomas Müller, wie Mats Hummels, wie Toni Kroos, die in Interviews ja auch mal draufhauen können, dazwischenhauen können. Die hast du halt nicht und dann brauchst du vielleicht einfach einen Bundestrainer, der 2-3 Jahre da den Schutzschirm aufspannt und die Debatten dann auch umlenkt, wenn es nötig wird.
Und Jürgen Klopp dann Trainer bei der EM 2028 in England, Schottland, Wales und Irland. Passt irgendwie auch so, ne, wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle. Das ist natürlich dann so ziemlich der perfekte Ort auch, ne?
Ja, total. Also das ist ja, was weiß ich, weil die Spielorte sind wahrscheinlich schon raus. Ich habe sie nicht parat, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Liverpool Spielort ist.
Sie spielen in Liverpool allerdings im neuen Everton Stadium.
Ja gut, die Fans werden trotzdem in den sauren Apfel beißen, wenn einmal zum Feind rüberlaufen, wenn Klopp da ist. Und ja, das werden ja großartige oder würden ja großartige Szenen werden, wenn Klopp in Liverpool und selbst wenn es dann das Everton Stadium ist, wenn er da steht mit der Nationalmannschaft und dem würden ja die Herzen beider Lager zufliegen. Also das wären ja, kann man jetzt schon sich vorstellen, was das für Gänsehautmomente im Stadion auslösen wird.
England gegen Deutschland 2028 und Thomas Tuchel und Jürgen Klopp sitzen auf den Trainerbänken. Das würde auf jeden Fall etwas auslösen und würde die ein oder andere Geschichte auch abseits des Spiels sicherlich produzieren.
Absolut Weltklasse und da werden dann auch die Ticketpreise jenseits der FIFA-WM-Preise liegen. Da kannst du mal von ausgehen.
So sieht's aus. Also die UEFA Euro 2028 wird dann im Nachgang der WM sicherlich auch schon mal Thema werden. Für den Moment, glaube ich, ist es das erstmal, was man jetzt auch so sagen kann. Und wir warten jetzt einfach mal ab, wie sich das Ganze über das Wochenende entwickelt. Vielleicht ist dann auch schon wenige Stunden oder Minuten nach Erscheinen des Podcasts am 3. Juli, dem Freitagmorgen, dann schon klar, dass es mit Nagelsmann nicht weitergeht. Aber ja, wir sind uns einig, es ist eher nur eine Frage der Zeit und eher eine Frage des Zeitpunkts und nicht, ob man das überhaupt macht.
Ja, also bei allem anderen wäre ich sehr gespannt, wie DFB und Nagelsmann das erklären könnten oder würden. Und da haben wir gerade drüber gesprochen. No way. Kein einziges denkbares Szenario, in dem man das gut und klar kommunizieren könnte nach all den Vorfällen der letzten, 72, 96 Stunden. Das ist ausgeschlossen. Also da würde ich Geld drauf wetten, auch wenn ich nie wette.
Und selbst dann sprechen wir auch drüber hier im Podcast. Vielen, vielen Dank, Tobi, hat wieder Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Es wird ja nicht langweilig, obwohl die deutsche Mannschaft schon raus ist.
Absolut, vielen Dank für die Einladung und dir einen schönen Abend und viel Spaß mit den nächsten Spielen.
Soweit also der Blick auf die deutsche Fußballnationalmannschaft und zum Abschluss jetzt auch nochmal hier die entscheidenden Sätze aus unserer Push-Nachricht, die wir gerade eben versendet haben. Die Entscheidung ist gefallen. Julian Nagelsmann tritt als Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft zurück. Das berichten Sky und Bild übereinstimmt. Der 38-Jährige soll nach der Krisensitzung beim Deutschen Fußballbund am Donnerstag in Frankfurt am Main zu dieser Entscheidung gekommen sein. Nagelsmanns Aus als Bundestrainer hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. NTV-RTL-Informationen zufolge hatte der Verband Nagelsmann eine Frist gesetzt, bis Montag selbst zurückzutreten. Jetzt also die Entscheidung von Julian Nagelsmann, die ja letztendlich absehbar war. Das war's für heute NTV Sport. In 24 Stunden werden wir dann sicherlich auch nochmal etwas zur deutschen Mannschaft berichten und werden auch darüber nochmal sprechen hier im Podcast täglich zur Fußball-Weltmeisterschaft. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und macht's gut. Ciao, ciao.